Ist so richtig schön, hier zu sein. Es geht um Schwamme. Und übrigens, wo bist du mit der Trompete? Ja. Geht's dir gut? Wie geht's dem Mund? Bist du hier regelmäßig? Krass, okay. Das ist was ganz Besonderes, Trompete im Lobpreisgottesdienst, das finde ich sehr gut. Es war auch schön, euch zu sehen, wie ihr betet. Ich weiß nicht, wie ihr euch so gefühlt habt. Manchmal fühlt man sich so ein bisschen, jetzt soll ich hier noch beten oder so. Aber das ist was absolut, absolut Wertvolles. Schätzt das. Auch diese Zeugnisse, ich sitze hier, war total begeistert. Mein Sohn ist noch nicht ganz so begeistert, er hofft, dass es bald zu Ende ist, aber es muss ihn erstmal noch entmutigen. Okay. Ich bin sehr dankbar für Gottes Wort. Warum? Weil wenn Gott redet, passiert was. Wenn Gott spricht, geschieht's. Behaltet das mal im Auge, wann es das nächste Mal in Krottendorf schneit. Aber gut, dafür haben wir jetzt ja gebetet. Hoffe ich, habt ihr gemacht, sonst holt das nach. Wenn Gott redet, passiert es, passiert etwas. Gottes Wort ist ein großer Schatz, ist etwa ein großer Reichtum, ist etwas absolut Besonderes. Und das können wir nachlesen in der Bibel. Muss man nur machen. Und wo Jesus gerade weg war, Apostelgeschichte, ganz am Anfang, verrät Gott etwas, oder Petrus in seiner Predigt verrät etwas, was Gott tut. Und er verrät nämlich, was oder auf wen der Heilige Geist fällt. Da könnte sagen, ja, auf Erzgebirger, weil die so fromm sind immer schon, könnte man denken. Oder Franco Manu, weil die ganz kurze Zeugnisse gibt und Leute einfach sagt, hey, warum bist du nicht Christ oder so. Auf wen fällt der Heilige Geist? Jetzt im Lobpreis Gottes ist kein Problem, ne? Da ist massenhaft Heiliger Geist. Montagmorgen sieht es schon anders aus. Bei dir vielleicht nicht, aber bei manchen. Auf wen fällt der Heilige Geist? Wer weiß das? Brav. Okay. Apostelgeschichte. Petrus predigt lange. Noch viel länger, als ich jetzt hier Zeit habe und als mein Sohn es gut finden würde. Also, am Ende der Zeit, er zitiert aus dem Alten Testament, sagt Gott, wird dieser Geist fallen auf alles Fleisch. So, jetzt guckt mal an euch runter. Was seht ihr? Also ein Pullover, ja. Mehr oder weniger Fleisch. Es gibt ja manchmal so komische Worte in der Bibel, wo man denkt, das habe ich schon x-mal gelesen, aber das ist ja krass. Auf wen? Das ist übrigens, manche kennen Griechisch, ja? Da steht wirklich Fleisch im Sinne von Fleisch. Also fleischliches Fleisch sozusagen. Also fleischlich, also wie so ein Mettigel, sowas in der Richtung. Und Gott ist sich nicht zu schade, seinen Geist auf dieses Fleisch zu legen. Jetzt könnte man lange erzählen, dass das auch schief geht. Mach ich jetzt nicht. Das geht auch schief. Keine Sorge. Aber Gott schenkt seinen Geist mir. Mir. Und wem noch? Dir. Weil auch du bestehst zu großen Teilen aus Fleisch. Selbst Vegetarier bestehen aus Fleisch. Und das finde ich absolut ermutigend. Gott gibt, ich weiß nicht, was Gott sich dabei gedacht hat. Das ist mutig. Es ist mutig, seinen Geist auf alles Fleisch auszugießen. Weil da komische Sachen passieren auch manchmal. Es ist nicht alles so astrein, manches geht schief, manches. Aber Gott sagt, am Ende der Zeit, das ist übrigens jetzt, gibt Gott seinen Geist und legt ihn auf alles Fleisch. Und was passiert dann? Das ist sehr spannend. Also der Geist kommt und dann könnte man sagen, ja, ist er da, schön. Aber was passiert? Die Menschen werden prophetisch reden. Sie werden Träume haben, Gesichter. Und dann heißt es sogar auf Diener und je nach Übersetzung auch auf Dienerinnen fällt der Heilige Geist. Und sie werden Träume haben und sie werden prophetisch reden. Können wir sagen, ja, prophetisch reden, so wie jetzt hier, die Manu,
du bist da, du hast irgendwas und so.
Natürlich, sowas auch. Oder letzte Woche war ich in einem schönen Gottesdienst, kleines Ding, so 50 Leute, kleiner Raum. Und am Ende oder mittendrin sagte der, der da predigte, ja, heute sind viele hier, der eine hat ganz spezielle Kopfschmerzen, er hat das, die sollen alle aufstehen und dann wurde für die gebetet. Das ist, natürlich ist das prophetisch reden, aber prophetisch reden ist noch viel mehr. Ich freue mich immer, wenn solche krassen Sachen passieren, finde ich sehr begeistert. Aber ich, weißt du, was passiert, wenn prophetisch geredet, was das heißt? Dass du einen Blick für Gottes Welt hast. Ich weiß nicht, wofür du jetzt so in der letzten Zeit einen Blick hast, wenn du an Kirche denkst. Wer ist hier aus der Landeskirche? Könnt ihr euch mal outen? Ist ja nicht schlimm. Ah, doch einige, guck an. Da gibt es ja Bischöfe, die kommen und gehen. Und da gibt es auch Petitionen. Die schreibt man dann so, man ist frustriert und Kirche ist ganz schlecht und alles verschiedene Sachen. Kann man lange sich aufhalten. Aber was macht dieser Geist Gottes, wenn Menschen prophetisch reden? Er schenkt ihnen diese Perspektive von Jesus, dass das Reich Gottes kommt, dass Gott sein Reich baut, dass Gemeinde entsteht, dass Gott größer ist, dass er stärker ist als der, der in dieser Welt ist. Gott, wenn Gott Menschen prophetisch reden lässt, wenn dieser Geist kommt, dann verändert er meine Blickrichtung. Und ich glaube, das haben wir absolut, absolut nötig. Sonst verklemmen wir uns so in klein und in den Dingen, oh, es wird immer schlimmer oder so. Hast du vielleicht noch nie gedacht? Aber ich glaube sehr, dass wir diesen Geist unbedingt brauchen. Unbedingt. Und dieses prophetische Reden. Hier wird nur das prophetische Reden gemeint, der Geist macht noch viel mehr, es ist gut. Aber hier wird dieser Punkt drauf gelegt, weil dieser Heilige Geist diesen Freiraum braucht, dass Gott seine Vision in dein Herz legt. Ich weiß nicht, wie du jetzt so gerade unterwegs bist, wie es dir geht, was dich so bewegt. Es ist dieser Geist Gottes, der dich entzündet, dass Gott selber sich in deinem Herzen bewegt. Da, wo du jetzt bist, wo du denkst, Mensch, ja, vor 20 Jahren, das war mal noch cool. Da war ich bei der Rüstzeit, vielleicht sogar schon gerade bei Manu, habe mich bekehrt und alle meine Sünden bekannt. Bei der Kattel. Wo ist Kattel? Heute nicht da. Okay, heute nicht. Aber beim Nils kann man ja auch seine Sünden bekennen oder wo auch immer. Aber dann ist 20 Jahre nicht so viel passiert. Selbst in Annaberg ist das möglich. Und ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist. Diesen Geist Gottes, der auf alles Fleisch fällt. Auch wenn du denkst, na, heilig bin ich nicht. Und wenn Gott wüsste, Gott weiß, keine Sorge. Aber Gott schenkt dir seinen Geist. Und du brauchst diesen Geist unbedingt, denn wir sind undicht, was diesen Geist Gottes angeht. Er läuft irgendwie immer wieder aus. Und wir brauchen diesen Geist Gottes immer wieder neu, immer wieder frisch. Weil Gott auch dieses Herz, dein Herz, diese Beziehung zu dir sucht und braucht, ich brauche dich. Und dass ich sage, komm, komm, Heiliger Geist, auf mein, je nachdem wie alt du bist, altes oder junges, Fleisch. Und zwar unbedingt. Damit Gott dir diese Perspektive von seiner Welt geben kann, was er tun kann, was er macht, dass ich auch wenn das Schwierigste passiert, was passieren kann, wenn das Autohaus da, ne, dass ich sehen kann, in dem begegnet mir Gott. Ja, das ist nicht natürlich. Natürlich würde man da verzweifeln. Und da, wo du bist, dass dieser Heilige Geist dich deine Sicht auf sein Reich geben kann, das ist total wichtig. Und das macht Gott nicht erst jetzt in Annaberg, sondern schon immer, schon im Alten Testament hat Gott damit angefangen, seinen Geist auszugießen auf Menschen. Menschen zu prägen, Menschen zu formen und ist damit auch, Gott ist nicht gescheitert, aber Menschen sind auch gescheitert, aber wie geht Gott damit um? Oder ich finde es mal total interessant zu gucken, wie ist Gott mit Menschen auch schon im Alten Testament unterwegs? Was haben da Leute erlebt? Hat Gott das geklärt? Wie haben die Menschen das geklärt? Wer hat schon mal das Alte Testament gelesen? Auch 3. Mose? Alter Falter. Also nicht nur sagen, ich habe im ersten Buch Mose angefangen, aber dann nach 2 Kapiteln war Schluss. Wer jetzt? Ja, du musst, okay. Ja, also, okay, einige melden sich, das ist schön. Nils, ja, okay, du kommst heute auch nochmal dran. Okay, du bist so schön lang, das ist super. Okay, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind hier sind Adventisten. Ja, hier, sonst heute war Gottesdienst schon. Ja, du warst da? Okay. Und da geht es um Gottes Wort, oder? Wehe nicht. Aber es geht nicht nur darum, dass wir das Wort hören, sondern dass wir auch lesen. Und Ich möchte euch ein paar Personen, wie viel Zeit? Ja, wir haben noch. Ein paar Personen aus diesem Alten Testament vorstellen, weil das so wichtig ist. Weil diese alten Geschichten von damals nicht alte Geschichten sind, sondern weil Gott heute durch diese Geschichten zu dir spricht. Und dieses Geheimnis enthüllt, was er macht mit seinem Geist und was du machen kannst, damit dieser Geist bei dir bleibt, dich prägt, dich verändert und dein Fleisch durchdringt. Porentief. Okay. Wie geht's? Was passiert da damals? Was ist da? Okay. Vielleicht kennt ihr, nicht ganz so schwierig, 1. Samuel. Gibt's hier einen Samuel? Ja, Samuel, schön. Du hast die Samuel-Bücher aber alle gelesen, bitte. Ja, jetzt Nick schön. Nick, okay. Okay, Samuel, ziemlich gleich am Anfang. Da kommt ein älterer Mann vor, ist wirklich schon älter, für biblische Verhältnisse richtig alt, der auch schon lange, lange, lange in seinem Dienst, in dem Dienst Gottes war. Der war Priester und war übergewichtig. Ich kann es nicht ändern, war einfach übergewichtig. Hieß Eli. Kann ich fragen, ob den jemand kennt? Oder nicht, dass wieder nur drei melden? Ja, den kennt sich schon. Okay. Wichtige Person. Und der war in Shiloh. Ich weiß nicht, einige von euch wären bestimmt in Israel gewesen, aber letztes Jahr war ich da, Shiloh. Heute sieht man da nicht mehr viel. So ein Platz, wo das Zelt Gottes, die Stiftshütte stand. Und ringsrum sind so Hänge. Und auf diesen Hängen findet man noch nach wie vor so von den Menschen, die damals Picknick gemacht haben, also die zum Gottesdienst kamen, die Gott anbeten wollten, die so die Reste, was die so mitgebracht haben, ein bisschen Tonscherben und so. Und 369 Jahre stand dort diese Stiftshütte. Das ist eine lange, lange Zeit. Und was machten die da? Die beteten Gott an, die opferten Gott. Es ging um Vergebung der Sünden, dass Gott redet, dass Gott was tut. Und immer und Jahr für Jahr und Jahr für Jahr passierte das. Und jetzt war Eli hier nach 369 Jahren an der Reihe. Und Eli, zu dem hat Gott schon immer und immer wieder gesprochen, hat gesagt, Eli, mein Freund, mit deinen Kindern stimmt's nicht so ganz. Da musst du mal die Finger drauf halten. Was stimmte mit den Kindern nicht? Ja, die bedienten sich aus der Kasse, das ist schon mal schlecht, und schliefen mit den Frauen, die da so waren. Die waren ja verheiratet eigentlich. Das war nicht gut. Also die fühlten sich da ganz sicher, aber Gott hat es schon längst gesehen und auch immer mal einen namenlosen Propheten vorbeigeschickt und sagt, Eli, du musst es ändern. Und da ist bei dem Eli was Besonderes. Er hört Gottes Stimme, aber er hat keine Kraft, es zu ändern. Und vielleicht denkt er auch, ey, der Laden lief hier 369 Jahre. Da ist die Bundeslade. Was soll hier passieren? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du auch so ein Wiederholungstyp. Ey, ich lebe so lange mit Gott. Bald wieder Krippenspiel und jedes Jahr wieder neu und das wieder neu. Was soll passieren? Und manchmal finden wir das nicht witzig, wenn Gott in unser Leben spricht und sagt, mit deinen Kindern ist es nicht richtig. Das müssen jetzt nicht die Kinder im tatsächlichen Sinne sein, sondern das, was wir hervorbringen, was unser Leben hervorbringt. Dass wir schon längst von diesem lebendigen Gott abgekommen sind und gar nicht mehr merken, dass ich ihn anbete. Das, was Manu am Anfang gesagt hat, dass ich mich ihm hingebe. Sondern dass meine Frucht schon, dass ich da mein eigenes Ding suche, die Kohle kommt sonst woher oder... Meine Götter sind ganz andere, meine Leidenschaften sind ganz andere. Das kann man jetzt noch ganz bunt ausmalen. Vielleicht weißt du das selber. Und Gott sagt zu dem Eli, das wird enden. Und dann endet es auch richtig dramatisch. Kleine Schlacht. Philistern, die haben sich immer mal geschlagen. Und dann klappt es nicht so richtig. Dann nehmen die Bundeslade mit und sagen, jetzt klappt's, Gott ist bei uns. Ja, so formal. Ja, und formal reicht nicht. Die verloren die Schlacht, absolut. Die beiden Söhne starben, Bote kam zum Eli, hier, deine beiden Söhne sind gestorben, der saß auf so einem Schemel, kippt um, ist tot. Und auch seine Schwiegertochter ist schwanger, kommt wehen und stirbt. Also das war, und die Bundeslade war weg. Also dramatischer geht's nicht, wenn sozusagen Gott wie mit einem Mal, zack, das Fundament, was 369 Jahre lief der Laden, hielt, mit einem Mal zieht Gott was weg. Denkst du, Gott, wer bist du denn? Ich habe gebetet oder ich habe zumindest so immer das gemacht, was gut war. Gottesdienst hier und da. Und dann ist es zu Ende. Ich verstehe dich nicht, Gott. war es zu Ende. Wer Samuel gelesen hat, ist jetzt klar im Vorteil. Gott hat längst angefangen. Und da gibt es was Neues. Das ist dieses Alte, was Gott ja eingesetzt hat mit den Gesetzen, mit den Geboten, wie das sein soll im Tempel. Ist immer ganz abgefahren, was da im Tempel alles sein soll. Das war zu Ende erstmal. Aber Gott hat längst Plan B, hat längst etwas Neues ins Leben gerufen. Und zwar ein Kind des Glaubens. Da kommt die Hanna ins Spiel. Jemand Hanna? Hanna war, ich finde die immer cool. Also es gibt so Personen in der Bibel, ich weiß nicht, ob du bestimmte Leute besonders magst. Hanna mag ich irgendwie. Die hatte es nicht ganz leicht, die war verheiratet. Das heißt erstmal noch nichts, aber die hatte, also die war nicht alleine. Also die, wie ist es, warte mal, wenn man verheiratet ist, ist man ja nie alleine. Ne? Da ist man ja Mann und Frau. Aber damals war das so, gab es noch eine Frau. Das Dumme an der anderen Frau war, dass die Kinder hatte und die Hanna nicht. Damals waren Kinder eine Gabe des Herrn, eine Freude. Und die andere Frau ärgerte die Hanna und sagte, Edge, du hast keine Kinder. Und die Hanna war traurig und weinte. Und die ging genau zu diesem dicken Priester Eli, der nicht mehr alles checkte. Also die ging nicht zu ihm, sondern die ging in diesen Tempel, weil dieses Zelt sozusagen, der war noch nicht gebaut, ging in dieses Zelt, weil ihre Familie war schon fromm, die beteten da an jedes Jahr. Und sie betete auch zu Gott. Ihr ganzes Herz schüttete sie Gott aus. Und dann dieser alte Priester, der es nicht mehr richtig checkte, was so den Glauben anging, der hat auch erst nicht alles verstanden, aber dann konnte er wenigstens noch sagen, dein Gebet ist erhört. Und weil er ein Priester war, hat Gottes Gebet erhört und das Gebet von der Hanna war, dass ein Sohn geboren wird. Und wer war es? Samuel. Mensch, ihr geht ja richtig mit, hier ist ja Wahnsinn. Okay, es war Samuel und das war das Kind des Glaubens. Eli war zu Ende und dieser Samuel entstand, der auf Gott hörte, der auch voll Heiligen Geistes war, der musste erstmal ein bisschen angestupst werden, wie das funktioniert mit Gott hören, aber dann konnte der das gut. Dann blieb er nicht an einem Ort, sondern zog durchs Land und vor Ort und Ort und Ort und Ort kam er zu den Menschen und konnte ihnen so ganz persönlich sagen, wo was schwierig war. Ganz einfache Dinge und auch ganz große Dinge. Und das war sowas, war so ein erwecklicher Moment in dieser Gegend, weil Gott sozusagen wieder richtig zu den Menschen kam. Es war nicht eingefahren, liturgisch und irgendwas, sondern Samuel war da. Und Samuel zog rum und predigte und redete zu den Menschen und gab ihnen das mit, was Gott ihnen zu sagen hatte. Und da könnte man jetzt denken, ja super, da entsteht jetzt was ganz Neues und ein neuer Segen entsteht. Aber es war nicht so. Sondern die Menschen sagten irgendwann zum Samuel, du, deine Kinder, die sind nicht so fromm. Und wir brauchen einen König. Und das war zu Ende. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es so was Erweckliches, wo was losgegangen ist, wo du selber jahrelang vielleicht richtig unterwegs warst und dann merkst du, ach, es ist wieder zu Ende. Das Gute ist, Gott war noch nicht zu Ende, sondern was sollte Samuel machen? Er sollte ja den nächsten König einsetzen. Es war wieder ein ganz anderer Typ. Samuel ist ein bisschen nervig, aber Gott sagt dann, ach mach mal, das ist schon okay so. Und dann setzt er diesen neuen König ein und das ist der Saul, der erste König von Israel. Und wie sah der Saul aus? Er sah gut aus. Und wie groß war er? Nils, Achtung, ungefähr so groß wie Nils. Also den Kopf größer als alle anderen. Also wenn der reinkam, das war schon auffällig. Und Saul war der erste Charismatiker, könnte man sagen. Naja, gab schon vorher welche, aber so. Ja. Weil der Geist Gottes auf ihm fiel. Der kam nämlich eines Tages zum Samuel, weil seine Esel weg waren. Und er dachte, Samuel, ist ja prophetisch, der sagt mir, wo die sind. Der sagt ihm auch, wo die sind längst gefunden. Aber ich habe noch was anderes für dich. Es werden verschiedene Dinge in deinem Leben passieren. Und die passierten dann auch. Und eins, was er sagte, der Heilige Geist wird dich erfüllen und er wird dein Herz ändern. Und das ist eine ganz krasse Sache. Es kommt ganz selten im Alten Testament vor, dass der Heilige Geist kommt und das Herz eines Menschen ändert. Und das passiert beim Saul. Und dann heißt es auch, und es passierte genau das, was der Prophet gesagt hat. Natürlich. Das Herz von diesem ersten König wird verändert. Vielleicht hast du auch das erlebt, dass Gott dich angerührt hat, dein Herz zutiefst verändert hat. Und du erlebst, dass es gibt diesen lebendigen Gott. Der Geist Gottes hat dein Fleisch berührt. Mächtig und gewaltig. Beim Saul war es so. Und vielleicht bei dir auch. Und dann ging die Zeit ins Land und der Saul musste sich ganz einfach bewähren als König. Und da dauert es nicht lange, es kam Krieg. Und das Dumme war bloß, das Volk Israel war jetzt militärisch nicht so der Hit. Wie heute, heute ist es cool, aber damals war das mau. Und bei einer freiwilligen Armee, wie ist es da, wenn der Feind größer ist als die Truppe, die sich ihm entgegenstellt und man ist nur freiwillig da, was machst du da? Dann machst du die Biege. Mücke, verpiss dich, gehst weg, keine Ahnung. Und da stand der König da und der Samuel hat ihm vorher noch gesagt, du, warte mal ein paar Tage, also der Feind kam, warte mal ein paar Tage, ich komme dann, dann opfere ich, bete und dann kannst du los. Und jetzt stand der Saul da. Und wem soll er vertrauen? Was soll er machen? Soll er Gott vertrauen? Oder soll er einfach, wie die Situation ist, ganz pragmatisch entscheiden? Ja. Und Saul entschied sich ganz pragmatisch. Opferte. Und wie es so ist, in dem Moment, als er geopfert hat, kam doch Samuel vorbei und fragt, hä, was machst du jetzt hier? Ja, ich muss schon mal anfangen. Samuel fand das nicht witzig. Er sagt dann, könnt ihr alles nachlesen, 1. Samuel ab 2 bis 4, so die Richtung, sagt dann zu ihm, Gehorsam ist besser als Opfer. Das ist ein blöder Spruch für Charismatiker, aber ist ja von Gott. Gehorsam ist besser als Opfer. Na, du Witzwaffel, ja, stell dir vor, du wärst in so einer Situation gewesen. Die Feinde kommen, die sind übermächtig, dein Ein Mann laufen davon und du musst was tun. Du musst jetzt eine Lösung finden. Du weißt zwar, da hat Gott gesprochen, aber oh, ob der jetzt wirklich eingreift. Und ich bin mir nicht sicher, was hätte ich gemacht damals. Puh. Gehorsam ist besser als Opfer. Das ist ein, ich finde, das ist ein schweres Wort. Mach das mal. Also, da muss der Geist Gottes schon mächtig einem in die Knochen gefahren sein sozusagen, oder? Man ist durch manche Tiefe durchgegangen und hat erlebt, Gott trägt mich, Gott trägt mich, Gott trägt mich, Gott trägt mich. Saul nicht. Ihr wisst, wie es ausging. Es gab noch so eine ähnliche Situation. Saul hat wieder mit dem Gehorsam, war nicht sein Ding. Und dann geht das schief aus. Und dann passiert was ganz Ungünstiges. Dieser Segen Gottes wird von dem Saul weggenommen. Und er ist noch in seinem Amt. Ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendwo was leitest oder was machst oder so. Und vielleicht hast du es schon erlebt. Da haben Menschen angefangen, im Glauben richtig abzugehen wie so eine Rakete. Und dann ist Pause. Ich finde das dramatisch. Ich kann nicht mehr die Geschichte von meinem Freund erzählen. Aber gut, also es gibt da auch Geschichten. Ist Gott am Ende? Gott ist nicht am Ende, einer noch. Wer kommt nach Saul? David. Was war David für einer? War das so ein Glaubensheld? So? Du nix? Hast du was von dem gelesen? War David besser als Eli, Samuel, Saul? Nö. Und doch gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied. Im Neuen Testament im Hebräerbrief heißt es, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, Alter, hat Gott nicht richtig hingeguckt? Was fällt einem immer gleich ein beim David? Ehebruch. Das ging ja noch. Was war noch? Mord. Also wohl, man wollte es nicht werten. Ne? Das eine ist auch nicht schön. Sondern okay. David. Sitzt da an deiner Davidstadt? War ich jetzt gerade kürzlich? So, hier ist Jerusalem, da war der Davidstadt, und ziemlich eng, ziemlich klein, man kann so runtergucken und da ist die Batseba. David ist schon ein bisschen im kritischen Alter, so 45, ist nicht mehr ungefähr bei der Schlacht mit, macht Mittagsschlaf, wacht auf, guckt runter und sieht, da, ah, die Batseba. Ja, und dann geht das los. Okay, und das ist ja nicht das Einzige. David konnte mit verschiedenen Sachen nicht gut umgehen. Es ist wirklich was Verrücktes. Es gibt nur einmal in der Bibel, vielleicht kennt ihr euch besser aus, dann sagt es mir. Einmal in der Bibel steht, dass eine Frau ihren Mann liebt. Ich weiß nicht, ob das selten vorkommt, aber die Michal, das ist die Tochter vom Saul, die liebte David. Der war auch verheiratet. Der hat ihm sogar das Leben gerettet. Dann muss David fliehen, weil Saul findet David doof. Wird die anderweitig verheiratet. viele Jahre gut verheiratet und als David dann König wird, fällt ihm ein, ach, ich war doch mal mit der Michael verheiratet, holt die wieder. Und das war nicht gut. Denn die war glücklich verheiratet mit ihrem Mann und ihr Mann rennt heulend mit seiner Frau mit und sagt, lass die mir, lass die. Musst du erst mal machen als Mann. Und die Michael ist dann noch ein bisschen stinkig auf den David und als der Lobpreis macht, ist er nicht so begeistert und es geht für die Michael auch nicht gut aus. Also David konnte mit verschiedenen Leuten nicht gut umgehen, auch mit seinen Kindern nicht. Kann ich auch noch lange erzählen, ja. Egal. Müsst ihr das selber nachlesen. Also David, wenn man das sieht, was er getan hat, war doch kein Mann nach dem Herzen Gottes, wo der Geist ihn das Fleisch verändert hat, dass es zum Reich Gottes gehört. Und doch sagt das Gott. Was war denn da sein Geheimnis? Gibt es etwas, was David irgendwie unterscheidet? Gibt's. Und David schrieb ja gerne Psalmen und Psalmen sind nicht ganz zu unterschätzen. Also manchmal liest man die nicht so gerne. Soll ich mal fragen, wer Psalmen? Nee, ich frage nicht. Jesus zitiert gern Psalmen, weil die inspiriert sind. Natürlich, jedes Wort der Bibel ist inspiriert, ist klar. Aber die Psalmen ist dieses Wort Gottes. Lesen. Und der Psalm 51, da den schreibt der David genau in der Situation als nach diesem Ehebruch. Und da kam er allerdings auch nicht alleine drauf. Ich weiß nicht, kommst du auf deine Schandtaten so alleine? Oder musst dir noch deine Frau in den Hintern treten oder so? Weiß ich nicht. Beim David, der fühlte sich gut. Ich dachte, pff, kann das doch machen. Ja, richtig, als Herrscher natürlich konnte man das machen. Aber Gott fand es nicht gut. Und dann schickt extra noch einen Propheten vorbei. Wie ist der? Nathan. Genau, war nur die Testfrage. Und der erzählt ihm eine richtig schöne Geschichte mit einem Schaf, was ein armer Mann hat. Der hat nur ein Schaf und der Reiche hatte ganz viele Schafe. Und dann kommt er bei dem Reichen Besuch vorbei und hat keine Lust, seine eigenen Schafe zu nehmen, sondern nimmt das Schaf von diesem einsamen Schaf von diesem armen Mann. Und dann springt David auf und sagt, dieser Mann muss sterben. Und da hat doch dieser Prophet den Hintern in der Hose und sagt, damals, als es noch keine Demokratie oder sowas gab und auch kein irgendwie sowas, du bist der Mann. Und das geht dem David durch und durch. Und ich weiß nicht, ob es in deinem Leben so Momente gibt, wo du dich getroffen fühlst von Gott und sagst, du bist der Mann oder du bist die Frau, die es versaut hat, die gesündigt hat, die es wirklich nicht richtig gemacht hat und du erkennst es in dem Moment. Ein Geschenk Gottes, wenn das passiert. War für David nicht schön, vor allen seinen Mitstreitern da als der König, der kann es doch machen, na klar. Aber zu erkennen, ich habe gesündigt und dann schreibt er dieses oder Gott schenkt ihm diesen Psalm und da schreibt er, wasche mich rein, weißer als Schnee, also er erkennt seine Schuld. Psalm 51, Vers 9 oder Vers 10 und 11, schau nicht auf meine Verfehlung, vergib mir alle meine Schuld, erschaffe in mir Gott ein reines Herz und einen neuen Geist, gründe fest in mir. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und einen neuen Geist, gib in mir. Das war das Geheimnis von David, dass Gott sagt, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und all seine Nachfahren, die waren auch so, wie sie waren, werden auf diesem Thron sitzen, werden königlich, also es wird immer einen König geben, sozusagen aus Davids Nachfahren. Das war ein großer Segen, den Gott dem David gegeben hat. Und nicht, weil er so ein toller Hecht war, sondern weil er eins konnte, weil er sagte, Gott, ich brauche dich unbedingt, reinige mein Herz, sei wieder da, füll mich aus mit deinem Geist, unbedingt, unbedingt. Und das ist dieses Geheimnis, wo auch immer du stehst. Manchmal denkt man das gar nicht, wenn man sagt, Gott, ich habe dich so oft wegen dieser Sache um Vergebung gebeten, ich habe keine Lust mehr. Doch, David kann das. Er kann sagen, Gott, reinige mein Herz und füll mich neu aus mit deinem Geist. So einfach und doch so dramatisch und doch sowas Großes, dass Gott am Ende sagen kann, das war ein Mann nach meinem Herzen, nach dem Herzen Gottes. Wasche meine Schuld von mir ab. Und dann wird David gleich wieder ein bisschen übermütig. Lass mich wieder jubeln über deine Hilfe, also nicht nur so, sondern richtig. Dann will ich die Verbrecher deine Wege lehren. Also da gibt Gott auch eine neue Chance, wenn man es richtig verbockt hat. Da geht es wieder los. Dieser Geist Gottes, der auf dein Fleisch fällt, der schafft das. dass du erkennst, und manchmal brauchst du auch so einen Propheten oder jemanden, der in dein Leben tritt und sagt, du, das war falsch oder da kehr um. Dann sag nicht, hey, das will ich nicht hören, sondern ich liege richtig, sondern habe wahre Demut. Und wenn David das hatte, warum sollen wir das nicht haben? Dass dieser Geist Gottes, den Gott nicht zurückhält, sondern den er auf alles Fleisch gibt, dass er mich wieder erfüllt, dass er dich wieder erfüllt, dass er mir diese Perspektive vom Reich Gottes schenkt, dass ich mich nicht verzettle im Klein-Klein, was es so viel gibt, wo so viel Scheitern und so viel Schwieriges ist, sondern dass Gott mir und dir seine Perspektive von seinem Reich schenkt, was wächst, was sich entfaltet, gerade in dem Zusammenbrüchen, wo ich denke, das ist absolut zu Ende, so wie Shiloh. Nein, da gibt's plötzlich wieder etwas ganz Neues, was Gott vorbereitet hat. Und ich brauche, und du brauchst diesen Geist immer wieder neu. Und diesen einfachen Satz so für dich zu sagen, Gott, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir diesen neuen, und dann gibt es noch so ein Wort, beständigen Geist. Also einer, der dauerhaft da ist, nicht mal nur so im Moment, sondern der tief in meine Person hineingeht, mich verändert, mich erneuert, mir diese Perspektive Gottes vor Augen stellt. Schaffe in mir ein reines Herz und gib mir diesen gewissen, diesen beständigen, diesen festen Geist. Und dann fällt Gottes Geist immer noch auf alles Fleisch. Ich möchte beten, und wenn du willst, und vielleicht auch nicht unbedingt willst, steh auf jetzt. Vater im Himmel, oh, was für ein Geschenk ist es, dass du so ohne Maß gibst. Und du tust es immer und immer wieder und auch jetzt. Und deshalb bitte ich dich, dass du kommst jetzt mit deiner Kraft und mit deinem Geist. Und du siehst unser Herzen, du siehst unseren Glauben, du siehst unser Vertrauen zu dir und du siehst auch, wo unser Fleisch so viel Fleisch ist, wo so viel dazwischen liegt zwischen dir und uns. Und so komm, Jesus, und ich danke dir, dass dein Blut vergossen wurde, dass du dein Blut gelassen hast für uns, dass Sünde nicht das Problem von dir ist, sondern dass du uns gerne reinigst, immer und immer wieder. Viel einfacher als damals beim David. Komm mit deiner Kraft, komm mit deinem Geist, komm mit deinem Blut und füll mein Herz jetzt aus. Und wenn du sagst, das ist jetzt für mich so ein Moment, wo ich sage, ich möchte neu mehr mit diesem Geist Gottes ausgefüllt wird, dann streck einfach deine Hand aus und sag, komm, Heiliger Geist, sag es, komm, Heiliger Geist. Und Vater im Himmel, du hast die Fülle, bei dir ist kein zu wenig, sondern du schenkst uns deinen Geist, du siehst die Sehnsucht unseres Herzens, du siehst, dass wir dich brauchen, und so komm mit deinem Geist, und ich danke dir, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart, mit deiner Güte, und dass du uns durchdringst, beständig, dass du uns reinigst, dass du uns einbaust in dein Reich, dass du dein Reich baust mit uns. Du siehst unsere Brüche, unsere Grenzen, unser Scheitern, aber du bist dieser heilige und reine und große Gott, und du baust dein Reich, du baust dein Reich mit dir und mit mir. Danke, dass du die Fülle hast, dass dein Geist mich ausfüllt heute Abend ganz neu, auf ganz neue und wundersame Weise. Du bist da mit deiner Kraft, du bist da mit deiner Kraft. Vater im Himmel, es ist ein Geschenk, dass du da bist. Jesus, dass du dein Blut vergossen hast für uns. Es gilt nicht nur einmal, sondern es gilt jeden Morgen neu, ist deine Gnade da. Und dein Geist. Und Herr, wir brauchen deinen Geist. Wir brauchen deinen Geist, dass wir prophetisch sehen, was du uns sagen willst, dass du unsere Augen offen sind, dass wir deine Realität wahrnehmen. Vater im Himmel, du kommst in eines jeden Leben. Dir ist niemand zu klein, niemand ist unwürdig oder irgendwas, sondern du bist da mit deinem Geist bei uns. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns. Danke, Vater im Himmel, dass du uns beschenkst, dass du uns führst und dass dein Reich wächst. Komm, Herr Jesus. Amen.